tolle Zeugnisse, die wir gerade gehört haben, die auch in das Großthema Jüngerschaft passen, mit dem wir ja im Augenblick unterwegs sind. Und im Rahmen dieses Themas haben wir bislang uns zugewandt den komplexen Liebe, Erkenntnis und Identität. Und nun wollen wir uns dem Thema Glauben zuwenden. Irgendetwas glaubt ja jeder Mensch. Aber was verstehen wir darunter, unter Glauben? Wie sieht unser christlicher Glaube aus? Ich will euch zunächst mal auf Spurensuche mitnehmen in eine türkische Kleinstadt, in der ich mal an einem Trainingskurs beteiligt war. Es gibt dort den üblichen Basar, wo man alles Mögliche kaufen kann, kreative Verkaufsstände, hier wurde das Auto in einen verwandelt und natürlich darf der Tee am Straßenrand nicht fehlen. Eine Attraktion der Stadt ist die Hagia Sophia. Eine kleine Schwester der berühmten Hagia Sophia in Konstantinopel, der sie nachempfunden wurde. Sie kann mit der Pracht dieser Hagia Sophia im heutigen Istanbul nicht mithalten, aber sie wurde als Magnet für christlichen Tourismus gesehen in dieser kleinen Stadt. Und entsprechend groß war die Aufregung und auch der lokale Widerstand gegen einen Handstrichbeschluss der türkischen Regierung im Jahre 2011, das Gebäude in eine Moschee zu verwandeln. Immerhin war das Gebäude im Jahr 787 Ort eines Konzils, der sich damals mit dem Bilderstreit beschäftigte. Es ging bei dem sich tatsächlich über ein Jahrhundert hinziehenden Streit um die Frage, ob Christus bildlich dargestellt werden dürfte. Und Ikonen wurden damals auch zur Anbetung verwendet. Vieles über die Antagonisten, vor allem die Gegner dieser bildhaften Darstellung, ist heute wegen Vernichtung der Quellen unklar. Unklar ist auch, wo ein noch früheres, wichtiges Konzil an diesem Ort stattgefunden hat. Wenn man an diesem Ufer entlang geht, kann man im Wasser Mauerreste sehen. Zu schwach für ein Foto. Andere Ortskundige deuten auf unerforschte unterirdische Räumlichkeiten hin. Irgendwo werden die Fundamente das Gebäude liegen, in denen im Jahr 325 mehr als 200, manche sagen mehr als 300, Bischöfe aus hauptsächlich Ost, also dem byzantinischen Bereich, aber auch West, also dem römischen Reich, der römischen Kirche, auf Einladung von Kaiser Konstantin zusammenkamen. Der Ort hieß Nicea. Das heutige Isnik, ungefähr 150 Kilometer südlich von Istanbul. Es ging um die Klärung der Streitfrage, die den Klerus in Nordafrika entzweite und bald die gesamte Christenheit verunsicherte. Ein Mann namens Arius vertrat die Lehre, dass Jesus Christus als Sohn Gottes diesem untergeordnet sei. Dem widersprachen andere heftig, ein Athanasius, und wies darauf hin, dass man mit Jesus als Geschöpf der Menschheit den Erlöser raube. Denn als Geschöpf kann er nicht das tun, was Jesus wirklich vollbracht hat. Und dieser Streit musste dringend geklärt werden. Und so ging es auf dem Konzil von Nicea im Jahr 325 um Begriffe wie Hetero, in diesem Konzil hier, um Begriffe wie Heterousios, Homoiousios, Homoousios, ungleichen Wesens, wesensähnlich, wesensgleich. Und die Auseinandersetzung führte zum nizänischen Glaubensbekenntnis, dass die Göttlichkeit von Jesus und die Wesenseinheit von Gott, dem Vater, Jesus, dem Sohn und dem Heiligen Geist, also die Trinität, bekräftigte. Er ist Gott von Gott, Licht vom Licht, wahre Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Unser Glaubensbekenntnis beschreibt die Kerntatsachen unseres Glaubens, sozusagen unseren theologischen Glauben. Für Christen, die jung im Glauben sind, ist ein Auspacken dieses Glaubensbekenntnisses wichtig. Es erklärt die Inhalte unseres Glaubens und damit das Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen und führen. Es spricht über Jesu Menschwerdung, die Jungfraugeburt, seinen Kreuzestod, seine Auferstehung und Rückkehr in den Himmel, dass er von dort wiederkommen wird und Gericht halten über Lebenden und Toten. Also alles fundamentale Tatsachen unseres christlichen Lebens, wie wir es eben auch in dem Lied gesungen haben. Im Alltag gebrauchen wir das Wort oft anders und sagen schnell mal: Ich glaube, der Film kommt nächste Woche in die Kinos. Ich glaube, heute wird das Wetter schön. Ich glaube, er hat unsere Abreitung vergessen. Hier könnte man auch sagen: Ich nehme an, ich vermute mal, ich habe gehört, dass. Und dieses umgangssprachige Glauben, das ich ja Umgangsglaube hier nenne, ist für uns in dieser Predigt jetzt nicht so von Interesse. Wohl aber der praktizierte Glaube, der angewandte. Der ist für unsere Jüngerschaft enorm wichtig, weil er der gelebte Glaube ist. Nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot, schreibt Jakobus und wiederholt es später noch einmal. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Dieser Glaube hat viele Facetten, von denen wir uns einige heute ansehen wollen. Schriftstellen über den Glauben und Beispiele gibt es ja zuhauf. Heute haben wir einige gehört schon. Und lasst das Folgende so einfach Anstoß sein, da in unserem Glaubensleben zu wachsen, wo noch Raum für Entwicklung ist. Glaube kann beharrlich sein, beständig. Glaube ist manchmal mutig. Er vertraut, ist erwartungsvoll, kann herausfordernd sein, manchmal auch irritierend, überfordernd, kann Enttäuschungen nach sich ziehen und Krisen. Letzteres kann eigentlich leicht passieren im Umgang mit einigen sehr herausfordernden, ja sogar krassen Aussagen Jesu. Als er an einem Feigenbaum keine Frucht fand, ließ er ihn auf der Stelle verdorren. Die Jünger waren verblüfft, und er sagte zu ihnen: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr solches nicht allein mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt: Heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Oder die Stelle bei Johannes: Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, sogar noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Das sind Aussagen, ja Zusagen, auf die wir, ich möchte fast sagen, paradoxerweise etwas ungläubig reagieren. Wie kann das sein, Herr? Das ist ja unglaublich. Hast du das wirklich so gemeint? Man fühlt sich ein bisschen wie in dieser Situation, wo es ganz praktisch um die Durchfahrt einer Unterführung mit einem zu hohen Gefährt ging. Glaubst du, beten hilft da? Probieren schadet nie. Immerhin hat der Mann Glauben, um es zumindest mit Gebet versuchen. Egal, ob wir so etwas Dramatisches schon erfahren haben, wie Jesus uns das darlegt oder nicht, Jesu Worte sind eine Ermutigung. Sie kommen aus seinem Mund und müssen wahr sein. Hinter der Nichterfüllung von Gebeten, die mit gläubiger Erwartung vor Gott gebracht wurden, stehen oft viele Gründe. Manche sind uns vielleicht bewusst. Oh, was ich erbat, war nicht wirklich der Wille Gottes für mich. Oder es war nicht der richtige Zeitpunkt. Oder ich hätte eigentlich erst noch etwas in Ordnung bringen müssen, damit Gott mich erhören kann. Manchmal bleiben wir ratlos zurück und müssen es einfach Gott überlassen. Ich habe neulich mit einem Freund telefoniert, der Geschäftsmann ist und seit einiger Zeit in einer prekären finanziellen Lage steckt. Ihm droht die Insolvenz. Und sie wäre verbunden mit sehr großen privaten Enttäuschungen. Der Mann ist ein Beter und er liebt Jesus. Und nun tat sich plötzlich eine Tür auf. Eine Firma wollte seine Dienste engagieren. Sie hatten lange vorbereitende Verhandlungen, um die Strategie seiner Beratung genau auf deren Bedürfnisse zuzuschneiden. Und die vereinbarte Bezahlung war genau der Betrag, den er brauchte, um seine Krise zu beenden. Alles sah nach Gottes Lösung aus als Antwort auf seine Gebete. Und dann stockte plötzlich alles und ging nicht weiter. Und der Termin für die Zahlung steht vor der Tür. Nicht zahlen können heißt für ihn Insolvenz. Er bleibt hoffnungsvoll. Zitierte in einem Gespräch sogar einen Prediger, den er gehört hatte. Wenn du deinen Glauben stärken willst, dann bitte Gott um ein Problem. Anderer Satz, hat hier jemand schon mal so gebetet? Herr, gib mir ein Problem, damit mein Glaube wächst. Aber viele Gebete finden ja Erhörung. Es ist doch immer wieder ermutigend und begeisternd, wenn wir Berichte und Zeugnisse hören aus unserer Mitte, wie heute Morgen oder auch von woanders außerhalb. Jesus lebt. Amen. Er kennt unseren Glauben und erhört uns. Dann können wir festhalten, da gibt es keinen Zweifel. Und dabei sind auch die kleinen Schritte und Erlebnisse wichtig und der Glaube, dass Jesus gehandelt hat. Vieles kann man ja auch wegdiskutieren. War doch eine natürliche Begebenheit, warum bringst du da Jesus ins Spiel? Der freie Parkplatz, der war eben da. Ja, mag sein. Aber ich war mit Jesus unterwegs, habe mit ihm geredet und habe mich gefreut, dass ich die Parklücke gefunden habe. Danke, Jesus. Solche Haltung stärkt meinen Glauben. Sie bringt Dankbarkeit und das ist eine positive Haltung. Positive Einstellung erleichtert das Leben und ist ein Faktor für meine geistliche, mentale, ja körperliche Gesundheit. Glauben ist gesund. Und er ist keine punktuelle Erfahrung, wo wir gelegentlich sagen, das könnte Gott gewesen sein. Nein, unser Glaube umfasst alles. Gott ist fortlaufend in unserem Leben tätig, wie Paulus den Athenern zurief, in ihm leben, weben und sind wir. Er ist wie die Luft, die wir atmen, wie das Blut in unserem Kreislauf, das uns am Leben erhält. Der praktische, handelnde Glaube rechnet mit Gott. Wir richten unser Leben nach ihm aus und zählen auf seine Führung und sein Eingreifen. Als die blutflüssige Frau sich in der Menge zu Jesus durchdrängte und sein Gewand berührte, um geheilt zu werden, sagte er zu ihr, als er sich umdrehte, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und so müssen wir manchmal dann auch wirklich Schritte des Glaubens gehen, wie diese Frau es buchstäblich getan hat, um an Jesus ranzukommen. Wir müssen manchmal etwas tun, was vielleicht unsicher ist, unangenehm oder sogar mit einem gewissen Risiko behaftet. In einem Buch über Prophetie lasse ich von einem Mann, der nach dem Einsteigen in ein Flugzeug seinen ihm unbekannten Sitznachbarn fragte, so, wie geht es Lucy? Der Mann war geschockt. Lucy war seine Frau. Woher wusste der Fremde das? Und seine Frau hatte Krebs. Während der Flugreise konnte ihm dieser Fremde Hoffnung und Ermutigung zusprechen und auf Gottes Liebe in Jesus hinweisen. Aber die Frage nach Lucy zu stellen, die brauchte Mut und Glauben, denn wie konnte er sicher sein, dass er richtig von Gott gehört hatte? In einer Zeit finanzieller Knappheit schickte uns jemand aus dem Ausland, der uns noch nie unterstützt hatte, seine Steuerrückzahlung des Jahres. Er und seine Frau hatten den Impuls, sie uns zu geben. Ohne bei uns nachzufragen, ob wir es brauchen, folgten sie gehorsam dem Eindruck im Glauben. Sie konnten nicht wissen, dass sie durch diese Überweisung bei uns im letzten Moment eine Krise abgewandt haben und uns dadurch mächtig segneten. In einer dem Evangelium feindlich gesinnten Umgebung ist es ein hohes Risiko, davon zu reden und Zeugnis abzulegen. Je nachdem, wie radikal der Hörer eingestellt ist, kann es zu heftigen, schmerzhaften Konsequenzen der Verfolgung führen. Und hier mit Glauben, über den Glauben zu reden, braucht oft sehr großen Mut und Führung des Herrn. Aber im Glauben an Gott und mit Gott unterwegs zu sein, macht das Leben spannend. Wir rechnen mit seinem Wirken und wenn er mal nicht so handelt, wie wir es erwarten, erbeten, erhoffen, bleibt er dennoch Gott, der treu ist und auf den wir uns verlassen können. Manchmal bringt gerade sein Schweigen oder Nichthandeln einen Wachstumsschub für unseren Glauben. Denn dann ist Vertrauen gefragt. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes, und zählt dann eine ganze Reihe von Glaubenshelden des Alten Testaments auf, die entweder lange nicht oder gar nicht erlebten, was Gott ihnen verheißen hatte. In den frühen 80er Jahren lebten und arbeiteten wir in Somalia. Dort gab es für Menschen mit Behinderungen praktisch keine Behandlung. Durch Polio und andere Ursachen hatten manche geradezu groteske Fehlstellungen ihres Skeletts. Mit einem solchen Menschen, das ist Mohammed, hatten wir freundschaftlichen Kontakt, da er in dem Heim lebte, das wir betreuten. Wir waren ein internationales Team, aus dem sich mehrere Eheschließungen ergaben. Eines der Paare beschloss, vor Ort zu heiraten, in einer kleinen anglikanischen Kapelle, zu deren Pastor ich vom zuständigen Bischof in Ägypten bestellt worden war. Es sollte eine Feier werden mit Gläubigen und nichtgläubigen Vertretern der internationalen Hilfsgemeinschaft, die dort lebte, mit somalischen Gästen und mit äthiopischen Flüchtlingen. In den Monaten davor hatte ich mehrfach den Eindruck, dass Gott in diesem Hochzeitsgottesdienst auch Mohammed vor den Augen aller heilen wollte. Das Hochzeitspaar und das Team griffen die Vision auf und wir beteten intensiv dafür. Voller Glauben an ein Wunder gingen wir zur Feier in die Kapelle. Sie war prall gefüllt. Nach der Trauung bat ich Mohammed, sich in den Mittelgang zu begeben, dass wir für ihn um Heilung beten konnten. Er trat heraus, wir scharten uns um ihn und wir beteten, dass er aufstehen möge und gehen. Und es geschah keine Heilung, nichts Sichtbares. Mohammed bezeugte hinterher dennoch, dass er großen Segen empfand. Und manche der Gäste sagten, dass die Kraft Gottes anwesend war. Einige aus unserem Team stürzten in eine tiefe Glaubenskrise. In solchen Zeiten ist es wichtig, die eingangs erwähnte theologische Grundlage, Glaubensgrundlage zu haben, die sich auf die Bibel gründet. Sie ist gültig und sie steht fest. Der Glaube, wie er formuliert ist im Glaubensbekenntnis. Es hängt nicht von Erfahrungen und Gebetserhörungen ab, sondern trägt auch ohne solche. Neben vielen Glaubenserlebnissen haben wir später eine sehr dramatische Gebetserhörung erfahren. Es wäre eine lange Geschichte, aber der Kern ist, dass Gott uns dort mit einem adoptierten, einheimischen Kind ausreisen ließ, obwohl dies nach offiziellen Vorschriften legal nicht möglich war und der Staatsoberhaupt selbst gesagt hatte, dass kein somalisches Kind an der Hand von Ausländern das Land verlässt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Wir waren diese Adoption ohne eine alternative Backup-Lösung mit zuversichtlicher Hoffnung und massivem Gebets- und Fasteneinsatz angegangen. Im Glauben liegt die Kraft, die uns durch dick und dünn trägt, durch schwierige und durch angenehme Zeiten. Der Glaube vermittelt uns die Sicht Gottes, wie Ellen das heute Morgen bezeugt hat. Als sie anfing zu beten, war es plötzlich anders, obwohl sich nichts geändert hatte. Er nimmt uns hinein in sein Handeln. Der Glaube an seine unbegrenzte Allmacht und die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns löst die Grenzen menschlichen Handelns auf und eröffnet ganz neue Perspektiven. Der Glaube lockt uns zum Wagnis eines Lebens, das mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes rechnet. Der Glaube baut auf das theologische Verständnis aus dem Wort Gottes, der Bibel, und lebt es aus, praktiziert es. Der Glaube ist daher zugleich Fundament und auch Motor unserer Jüngerschaft. Schlage vor, wir halten ein bisschen Stille und hören hin, wo Gott unseren Glauben wachsen lassen will. Vielleicht sind es ganz konkrete Dinge, für die du neuen Glauben brauchst, dass Gott sie tut. Und nach der Stille wollen wir dann zu zweit füreinander beten und zu Jesus kommen, wie die Apostel, die Jesus baten, stärke uns den Glauben. In Lukas 17,5. Ich werde dann nach der Stille zum Gebet auffordern. Heiliger Geist, sprich zu uns, wo du unseren Glauben stärken willst.